Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 54. Wenn die Toten sprechen. Realität der Rechtsmedizin. Ein Gespräch mit Gerichtsmediziner Professor Dr. Klaas Buschmann.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Heute gehen wir in einen Bereich, der für viele faszinierend, für manche aber auch scary, ein bisschen gruselig ist. Und zugleich ein Bereich, der eine zentrale Rolle spielt für unsere Sicherheit und auch für die Gerechtigkeit, nämlich die Rechtsmedizin. Unser Gast ist Professor Dr. Klaas Buschmann, stellvertretender Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Professor Buschmann ist nicht nur einer der führenden Rechtsmediziner in Deutschland, sondern war früher auch mehr als 10 Jahre lang als Lehrrettungsassistent im Rettungsdienst tätig. Für uns quasi von der Björn Steiger Stiftung eine große Auszeichnung. Er kennt also beide Seiten, den Kampf ums Leben und die Suche nach der Wahrheit, die Gründe, also eben für das Ableben, das Ende, wenn das Leben denn mal zu Ende ist, ein Schicksal, das wir alle teilen, aller Longevity zum Trotz. Wir sprechen heute über den Alltag eines Rechtsmediziners, über spektakuläre und berührende Fälle, über die enge Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Rettungsdiensten und darüber auch, wie sich aus der Arbeit mit den Toten auch Leben retten lässt. Und wir wollen auch erfahren, wie man als Mensch mit diesen härtesten Momenten des Berufs und auch des Lebens umgeht. Herr Professor Buschmann, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Wenn Sie beim Abendessen jemanden kennenlernen und jemanden kennenlernen, der Sie nicht kennt oder auch nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, wie erklären Sie in wenigen Sätzen, was Sie als Rechtsmediziner machen und tun?
Also, ich gehe mit meinem Beruf nicht hausieren. Das heißt, man muss mich schon fragen, wenn man mit mir beim Abendbrotessen sitzt. Ich bin also jetzt nicht, extrovertiert und sage, ich bin jetzt Gerichtsmediziner oder Rechtsmediziner. Aber wenn das Gespräch dann darauf kommt, dann ist es eigentlich relativ einfach zu erklären. Und zwar gibt es ja 2 Disziplinen in der Medizin, die sich mit dem Tod befassen. Das eine sind die Pathologen und das andere sind die Rechtsmediziner.
Wer macht was?
Genau. In Deutschland ist es so geregelt, dass die Pathologen sich befassen mit dem natürlichen Tod, also dem Tod aus natürlicher Ursache, krankheitsbedingt.
Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer kommt.
Alles Mögliche. Und die Rechtsmediziner sich befassen mit dem unklaren bzw. nicht natürlichen Tod. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt denn wann ins Spiel? So, und um das zu verstehen, muss man einmal sich klar machen, was geschieht, wenn in Deutschland ein Mensch verstirbt. Wenn in Deutschland ein Mensch verstirbt, dann muss ein Arzt her, ganz egal was für einer, Gynäkologe, Augenarzt, Hautarzt, Hausarzt, Chirurg, vollkommen egal. Ein approbierter Arzt muss her und dieser Arzt muss 2 Dinge machen. Der muss zum einen den Tod des Menschen sicher feststellen. Das heißt, man bricht irgendwann eine Reanimation ab. Wenn die vielleicht gerade läuft, wenn der Mensch noch keine sicheren Todeszeichen hatte, dann kommt ein Arzt, in aller Regel ein Notarzt, ein Anästhesist und bricht dann diese Reanimation ab und stellt den Tod dann fest. Oder man findet eine Leiche, die also erkennbar eine Leiche ist, die sichere Todeszeichen aufweist. Dann stellt man den Tod also sicher fest. Das ist das Erste, was man tun muss als Arzt. Und wenn man das getan hat und sicher ist, dass die schlimmste Diagnose, die einen Menschen treffen kann und die uns alle auch treffen wird, auch uns beide, so wie wir hier sitzen, eingetreten ist, dann muss dieser Arzt etwas Zweites machen, nämlich eine Leichenschau. Das heißt, er muss die Leiche entkleiden, er muss gutes Licht haben. Das sind 2 Voraussetzungen, an denen das fast immer scheitert draußen. Ja. Aber das ist sozusagen formal vorgegeben. Und dann muss dieser Arzt eine Leichenschau machen. Das heißt, er muss die Leiche von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf, das ist egal, Hauptsache man vergisst nichts, untersuchen. Und muss dann anhand dieser Untersuchung feststellen oder sagen wir mal versuchen festzustellen, woran dieser Mensch gestorben
ist. Was heißt dann untersuchen?
Von Kopf bis Fuß. Also wir tasten den Kopf ab, wir achten insbesondere im Bereich der Schleimhäute im Gesicht, im Bereich der Augenbindehäute, der Lidhäute auf sogenannte Stauungszeichen, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf, die ein Hinweis sein können auf eine komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals, also eine Strangulation. Und wir achten oder der leichenschauende Arzt achtet im Prinzip auf alles, was auffällt. Verletzungen, Narben, Tätowierungen, alles, was irgendwie auffällt bei der klinischen, relativ oberflächlichen, muss man sagen, Untersuchung.
Und protokolliert das wahrscheinlich?
Nein, er protokolliert das nicht, sondern untersucht den Patienten und kommt dann im besten Fall zu einer Diagnose, die da heißen kann Enthauptung oder Erhängen oder Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Magen-Darm-Blutung oder. Und diese Diagnose, diese Todesursache, die er dann meint, erkannt zu haben, schreibt er auf den sogenannten Leichenschauschein. Und leitet dann, wenn es möglich ist, wenn er die Informationen hat, wenn er sie entweder von Angehörigen oder vielleicht aus ärztlichen Unterlagen entnehmen kann, die vor Ort sind, oder wenn er sie selber anhand seiner Untersuchung feststellt, leitet dann sogar diese Todesursache her. Optimalerweise. Das gelingt meistens nicht. Aber er sagt dann also zum Beispiel, der Herzinfarkt, den ich hier meine festgestellt zu haben, der ist vielleicht zurückzuführen auf eine koronare Herzkrankheit. Und die ist vielleicht zurückzuführen auf 40 Jahre lang 2 Schachtel Zigaretten am Tag. Wenn er diese Informationen hat. So. Das heißt, die Todesursache, die im Rahmen der Leichenschau festgestellt wird, die medizinische Todesursache, wird dann klassifiziert. Das heißt, der Arzt macht ein Kreuz bei natürlich, wenn also eine innere Erkrankung zum Tode geführt hat, oder er macht ein Kreuz bei nicht natürlich, wenn ein äußerer Umstand zum Tod geführt hat. Das kann ein Unfall sein, das kann auch ein Tötungsdelikt sein. Wir sprechen nicht von Mord oder Totschlag, das macht nachher ein Richter, das ist eine juristische Wertung. Das machen wir nicht als Arzt. Das kann auch ein Suizid sein. Ja, das kann, wie gesagt, etwas von außen. Und dann wäre sozusagen die Todesart mit nicht natürlich zu bezeichnen. Jetzt, das wäre ja zu einfach, gibt es in einigen Bundesländern auch die Möglichkeit, dass wir sagen, der Tod ist nicht natürlich oder natürlich, aber er kann auch ungeklärt sein. Ja, also es gibt noch in einigen Bundesländern die Möglichkeit, ein drittes Kreuz zu setzen beim unklaren Tod. Wenn ich also von außen nicht erkennen kann, woran der Mensch gestorben ist. Und das ist meistens der Fall, wenn man den Patienten nicht kennt, wenn man die medizinische Historie nicht kennt. So, und sobald der Arzt sich also auf eine natürliche, nicht natürliche oder manchmal auch unklare Todesart festgelegt hat nach seiner Leichenschau, muss er bei dem unklaren oder dem nicht natürlichen Tod die Polizei holen. Und die kommen dann, das sind dann nicht, ist dann nicht die Mordkommission oder so, sondern da kommen die ganz normalen Todesermittler, die ganz normale Kriminalpolizei. Und die beschlagnahmen dann den Leichnam mit einem Zettel am Fuß, wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Also
wirklich?
Keiner. Ja, das ist real.
Da habe ich gedacht, das ist doch Quatsch.
Nee, das ist real. Also da kommt ein Zettel an den Fuß oder an den Leichensack meistens. Und da steht dann drauf, diese Leiche ist beschlagnahmt. Und keiner fasst den an. Und dann wird der gebracht zum Bestatter oder zu uns oder in die Pathologie oder was auch immer das nächste erreichbare, der nächste erreichbare Ort sozusagen ist, um eine Leiche zu verwahren. Und die Polizei fängt dann an zu ermitteln. Wer ist das? Wann zuletzt lebend gesehen? Gibt es einen Abschiedsbrief? Wer ist der Hausarzt? War die Tür abgeschlossen? Und so weiter und so weiter. Und wenn die Polizei diese Ermittlung abgeschlossen hat, dann wird daraus eine Akte gemacht. Und diese Akte geht dann zum Staatsanwalt. Und der örtlich zuständige Staatsanwalt entscheidet dann, je nachdem, was in der Akte steht, und natürlich auch je nachdem, was für ein Budget er hat für Obduktion, denn das kostet Geld. Ich lasse hier eine Obduktion durchführen oder ich gebe die Leiche ohne Obduktion zur Beerdigung frei. Das heißt, Rechtsmediziner obduzieren Leichen im Auftrag der Justiz, der Staatsanwaltschaft bzw. der Gerichte, die letztendlich in aller Regel einen entsprechenden Beschluss auch treffen, zur Klärung von nicht natürlichen oder unklaren Todesfällen. Das machen wir. Die Pathologen kümmern sich um den natürlichen Tod im Krankenhaus. Die obduzieren relativ selten, muss man sagen. Letztendlich zur Frage, war die Diagnose richtig, unter Qualitätsmanagement-Aspekten vielleicht sogar oder auch zur Demonstration für klinische Kollegen, die sagen, Mensch, hier, das war der Befund, den habt ihr so und so behandelt und so weiter. Ja? Jetzt denken aber natürlich alle, Mensch, ihr seid doch Pathologen. Also das erleben wir ganz häufig, dass wir angesprochen werden von, ich sag mal, Unkundigen, die sagen, naja, du bist doch Pathologe. Das hat damit zu tun, dass natürlich jetzt Rechtsmedizin und so gerade im Fernsehen oder in den Medien sehr auch präsent ist, True Crime Formaten, auch so wie wir das hier machen, und vieles aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Und dort ist der Rechtsmediziner eine Subspezialisierung des Pathologen. Das heißt, man muss zunächst mal Pathologe werden und sich dann spezialisieren als Forensic Pathologist und dann Rechtsmedizin sozusagen machen und sich eben mit nicht natürlichen oder auch unklaren Todesfällen beschäftigen. Und daher kommt dieses Missverständnis. Ja, also wir sind hier in Deutschland komplett getrennt, Pathologie und Rechtsmedizin. Es gibt einen eigenen Facharzt für Rechtsmedizin, genauso wie es einen Facharzt gibt für Chirurgie oder Augenheilkunde oder so. Und auch einen Facharzt für Pathologie. Aber wie gesagt, der Unterschied ist, wir machen, also technisch machen wir eigentlich im Prinzip dasselbe, ja, aber haben einen ganz anderen Ansatz.
Der Bereich der Rechtsmedizin, weil Sie es erwähnt haben, die Fernsehserien und dergleichen, der wurde ja früher geprägt von ja den Tatorten und Krimiserien dieser Welt. Da hat man meistens so eine Leichenhalle gehabt und dann irgendwo ging eine Tür auf und dann zog man einen raus mit Zettel am Fuß oder was sagen, fahles Licht und blasse Menschen. Aber in den letzten 10, 15 Jahren haben das ja gerade durch amerikanische Serien, hat dieser Beruf ja eine ganz neue, weiß nicht so platt, Sexiness bekommen. Gerade diese Navy-CIS-Geschichten oder eben Miami-CIS, das waren ja, sind ja Serien, wahren Serien, die ja immer noch gezeigt werden, die eine hohe Ästhetik da reingebracht haben, die diese Arbeit auch noch auf eine ganz besondere Art und Weise dann auch uns greifbar gemacht haben, die diese Arbeit auch selbst in den Kern oft der Ermittlungen gestellt haben oder als wesentlichen Teil der Ermittlungen auch eben dargestellt haben. Wie nah dran oder wie weit weg sind diese Darstellungen vom tatsächlichen Berufsalltag?
Also ich muss einschränkend dazu sagen, dass ich diese Serien jetzt nicht alle en Detail kenne, denn ich bin auch froh, wenn ich irgendwann Feierabend habe und gucke mir das also jetzt nicht noch abendelang an, aber ich weiß natürlich, was da gezeigt wird. Und das ist zum Teil schon wirklich ein Zerrbild. Ne? Also es geht damit los, dass wir zum Beispiel niemals alleine obduzieren. Das dürfen wir gar nicht nach Strafprozessordnung. Ne? Eine Obduktion muss in Deutschland von zwei Ärzten durchgeführt werden, wovon einer Facharzt sein muss für Rechtsmedizin. Ja, dass also einer alleine im Keller bei schlechtem Licht, wie Sie gesagt haben, allein schon das geht ja nicht. Wir wollen ja sehen, was wir da präparieren. Es steht und vielleicht noch neben der Leiche ein Brötchen isst. Das gibt es natürlich nicht.
Aber das war früher. Also jetzt ist ja jetzt alles bunt und digital und unglaublich interessant auch
insofern. Ja, ja, ich verstehe schon, was Sie sagen wollen, aber auch das ist zum Teil ein Zerrbild. Also wir sehen ja auch in diesen Serien häufig, dass auch die Protagonisten da, die Ärzte dann selbst ermitteln und dann wird noch das Kind der Ärztin entführt und das wird alles dramatisch und so weiter. Also so ist es natürlich nicht, sondern wir sind ein ganz kleines Rädchen im weitesten Sinne im Justizapparat und tragen eben mit unserem medizinischen Background dazu bei, Todesfälle aufzuklären. Das sind nicht zwingend Tötungsdelikte. Wie gesagt, so viel gemordet wird in Deutschland nicht. Wir leben jetzt hier nicht in Mexiko oder irgendwo anders, sondern unsere tägliche Arbeit sind sozusagen nicht unbedingt Tötungsdelikte, sondern wir haben es viel zu tun mit einfach unklaren Todesfällen. Denn die äußere Leichenschau, lassen Sie mich das noch sagen, die äußere Leichenschau, insbesondere durch Ungeübte, ist ein schlechtes diagnostisches Mittel. Das, also Sie können, ist ja auch völlig klar, Sie können von außen eben nicht alles sehen. Wenn Sie es könnten, dann müsste es Leute wie uns gar nicht geben, aber Sie können das eben nicht. Und gerade, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Brückenschlag zum Rettungsdienst, man hat ja im Rettungsdienst häufig mit Verstorbenen zu tun, die man nicht kennt. Zum Glück. Ja, aber der Notarzt fährt ja in aller Regel zu Patienten, die er nicht kennt. Das heißt, es gibt vielleicht keine medizinischen Informationen oder sie sind nur spärlich oder so. Und man muss sich dann auf das zurückziehen, was man selbst feststellt mit seinen Sinnen. Und das ist eben manchmal nicht besonders viel, ja, insbesondere wenn man die Übung nicht hat. Man braucht dafür auch nicht zwingend ein 6-jähriges Medizinstudium. Wir erleben ganz häufig, dass Polizisten viel bessere Leichenschauen machen als Ärzte, weil die es einfach häufiger tun. Ja? Also es ist nicht Rocket Science, es ist nicht Atomphysik. Es hat ganz viel zu tun mit Erfahrung. Und jetzt schlage ich wieder ein bisschen die Brücke zu den Serien, wo alles neu und funky und digital und KI und so weiter ist. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den die Rechtsmedizin eines Tages gehen wird. Denn Rechtsmedizin hat immer noch ganz viel zu tun, gerade die Befundinterpretation, mit Erfahrung. Mit eigener Erfahrung. Und vielleicht reicht meine Fantasie da auch nicht aus, aber ich sehe im Moment nicht, dass das digital geleistet werden kann. Ja? Und was wir auch in den Serien ganz häufig sehen, DNA, der neue Game Changer, ja, ist auch so. Aber eine DNA-Untersuchung dauert eben nicht 45 Minuten, sondern auch 2 Wochen.
Jetzt fragt man sich natürlich, der Rechtsmediziner, Sie haben es beschrieben, der hat ja jeden Tag entweder direkt oder indirekt zu tun mit dem Tod, mit Leichen, ja, mit Dingen, die die meisten Menschen von sich fernhalten, am liebsten auch fernhalten wollen, die für viele auch unangenehm sind, nicht das richtige Wort, aber tatsächlich, die man am liebsten nicht in sein Leben lässt, weil es einen an die eigene Endlichkeit erinnert und B, ist es etwas ganz Furchtbares. Jetzt haben Sie das auf andere Weise ja zu Ihrem Beruf gemacht. Können Sie uns ein bisschen mal erklären, wie es dazu kam, was die Faszination für Sie ausgemacht hat und warum Sie Rechtsmediziner geworden sind?
Ja, das will ich gerne tun. Am Ende war es alles Zufall. Ja? Also ich komme nicht aus der Arztfamilie. Ich bin auch nicht jemand, der schon jetzt mit 3 Jahren im Garten schon die Igel schon obduziert hat aus Interesse oder so.
Gott sei Dank.
Überhaupt nicht. Sondern eigentlich begann es am 1. Februar 1996. Da hatte ich als Fahranfänger einen schweren Verkehrsunfall.
Oh, ja. Sie waren noch...
Ich war Fahrer. Ich war noch Schüler, hatte meinen Führerschein 1 Jahr und 1 Tag und bin auf einer Eisfläche ins Steuer gekommen und ging, also eine Bushaltestelle noch abrasiert, da stand keiner zum Glück und bin dann also ein paar in der Autos eingeschlagen durch einen Fahrfehler als Fahranfänger. Und war zum Glück nicht besonders schwer verletzt. Und da kam aber dann ein Rettungswagen. Und auf dem Rettungswagen saß der Bruder eines Schulfreundes von mir, der mich dann erkannte und ich dann im Nachhinein erfahren habe, der macht da Zivildienst. Ich habe gesagt, Mensch, das ist ja ganz interessant. Na, war also jetzt nicht wirklich festgelegt, gehe ich zum Bund, mache ich Zivildienst oder so. Aber mit diesem Erlebnis habe ich gedacht, ach, das ist ja nicht schlecht. Hm. Na, dann siehst du ordentlich was. Man bekam damals sogar eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Das ist jetzt keine Berufsausbildung, sondern das ist so ein 3-Monats-Kurs, das man erst mal fahren kann. Da habe ich gesagt, Mensch, machst du das? Ich glaube, das waren 13 Monate. Ich habe gesagt, machst du das und nimmst es mit. Und habe den Zivi gemacht im Rettungsdienst und fand das immer spannend, denn man fährt ja mit Blaulicht durch die Gegend und trifft immer Menschen in ganz verschiedenen Situationen. Das, also ich bin jemand, der ist auch schnell gelangweilt so, aber das war da also nicht der Fall. Und habe dann gesagt, Mensch, das ist ja spannend. Das habe ich dann gemacht.
Und kann auch helfen. Ne?
Man kann helfen und man kann in der Notfallmedizin, da können wir auch nochmal drüber sprechen, ja mit ganz wenig, ganz viel machen. Mhm. Ja, das ist ja häufig ohne großen apparativen technischen Aufwand, sondern man hat seine 20, 30 Medikamente und hat seine vielleicht 15, 20 Maßnahmen, die man vor Ort machen kann. Und da kann man schon Schmerzen nehmen, Kreislauf stabilisieren und die Leute ins Krankenhaus bringen, wo dann letztendlich auch die Medizin passiert. Ne? Also ich fand das irgendwie sehr schnell sehr gut und konnte da ganz viel mit anfangen. Und war dann mit dem Zivildienst fertig und habe gedacht, ja und jetzt? Und habe gedacht, na ja gut, jetzt bist du Sani, also Rettungssanitäter, das ist ja noch keine richtige Berufsausbildung, sondern das ist ja halt so ein kleiner Kurs erstmal, da kannst du ja ein bisschen noch drauf aufsatteln. Und habe dann eine Fortbildung oder Weiterbildung gemacht zum Rettungsassistenten in Bremen, im ASB. Das konnte ich dann verkürzen, weil ich vorher schon Sani war und eine gewisse Stundenanzahl schon hatte. Habe dann ein halbes Jahr in Bremen gelebt und war dann Rettungsassistent. Und habe gedacht so, okay, das Ticket hast du jetzt und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ja, und habe dann irgendwie von vielen Kollegen mitbekommen, dass natürlich dann im Prinzip die Karriere auch ein Stück weit zu Ende ist. Ne? Das ist körperlich schwere Arbeit, das ist Schichtdienst. Und es gibt genug, vielleicht sogar Menschen, die uns heute zuhören, die im Rettungsdienst gearbeitet haben oder noch arbeiten, wo man dann merkt, mit 30 macht der Rücken nicht mehr mit und dann kann man eigentlich nur noch in der Leitstelle sitzen. Da habe ich gesagt, Mensch, willst du das? Willst du das? Ich dachte, nee, eigentlich kannst du noch ein bisschen mehr machen. Und habe dann, weil viele meiner Freunde damals es gemacht haben, eine kaufmännische Ausbildung draufgesattelt. Ja, ich bin also Industriekaufmann und habe dann also angefangen, bei einer großen Pharmafirma damals Industriekaufmann zu machen. Und habe parallel immer im Rettungsdienst gearbeitet, nachts und am Wochenende, einfach um auch Geld zu verdienen. Und das ist natürlich ein Spagat, den man da macht.
Ja, tagsüber mussten Sie auch ranklotzen wahrscheinlich.
Ja, ja, klar. Also wenn man dann am Wochenende, sag ich mal, jemanden unter der Bahn rauszieht, in Einzelteil oder am Wochenende am Montagmorgen macht, im Büro Datenpflege macht, das ist dann, kriegt man irgendwann das nicht mehr zusammen. Ne? Das ist dann schwierig. Aber ich habe es trotzdem also zu Ende gemacht, diese Ausbildung, habe mich auch reingehängt, weil ich sie verkürzen wollte und auch schnell damit fertig werden wollte. Und war dann 23 und hatte dann 2 Berufe gelernt, in denen ich aber eigentlich nicht arbeiten wollte. Tja. Und dann sagte meine damalige Freundin, ach, studier doch Medizin. Das machen doch ganz viele. Ja, also das ist so eine ganz klassische Karriere früher gewesen, als es den Zivildienst doch gab, dass irgendwie Leute erstmal in den Zivildienst so ein bisschen reinstolpern, in den im weitesten Sinne sozialmedizinischen Bereich und dann aber so ein bisschen da angefixt sind, Blut lecken und dann häufig Medizin studieren. Also es gibt ganz viele Ärzte, die diesen Weg gegangen sind. Und ich habe gesagt, naja gut, warum eigentlich nicht? Und habe dann mit 23 tatsächlich angefangen, Medizin zu studieren, und zwar um Notarzt zu werden. Mhm. Denn das kannte ich ja schon. Ja, und fand das auch immer spannend. Und Rettungsdienst ist digital, man hasst es oder man liebt es. Also was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Und ich habe es immer geliebt.
Witzig. Ich war auch 23, als ich begonnen habe zu studieren, weil ich hatte auch eine Ausbildung gemacht, war dann 2 Jahre bei der Bundeswehr oder andersrum. Mhm. Und man ist ja dann schon ein bisschen älter als
ich. Man ist schon ein bisschen älter, ja. Nicht? So, ja. So komme ich
aber nämlich, auch fokussierter.
Ja, aber man ist auch älter. Ja. Und da komme ich, das wird gleich noch wichtig. Ich habe dann nämlich Medizin studiert in Hamburg, um im Prinzip Notarzt zu werden. Ich habe mein Studium auch anästhesiologisch ausgerichtet, denn die meisten Notärzte sind nun mal Anästhesisten. Mhm. Na, es geht auf der Straße ja nicht darum, jetzt einen Blinddarm rauszunehmen oder einen Kopf zu operieren, sondern es geht darum, Schmerzen zu nehmen, den Kreislauf zu stabilisieren und die Leute ins Krankenhaus zu bringen. Und das können Anästhesisten eben von der Ausbildung her am allerbesten. Ja, und dann habe ich also gesagt, gut, dann wirst du jetzt Anästhesist und Notarzt. Dann habe ich mein Studium auch so ausgerichtet, habe also die meisten Formulaturen, also Praktika, in der Anästhesie gemacht und habe auch in der Anästhesie meine Doktorarbeit geschrieben damals und so weiter und habe dann aber ein Praktikum mal gemacht in der Rechtsmedizin in Hamburg. Weil ich gedacht habe, das siehst du nie wieder. Wenn du erstmal Anästhesist bist und in der Klinik bist, das siehst du nie wieder. Und das guckst du dir mal an und die Chance nutzt du mal im Studium, dass du ein bisschen über den Tellerrand guckst. Wir kannten das aus dem Rettungsdienst ein bisschen, weil wir in Hamburg damals, ich glaube heute ist es auch noch so, Leichen fahren mussten mit Rettungswagen, wenn die an öffentlichen Orten liegen. Also wenn jemand, sag ich mal, auf der Autobahn verstirbt oder so, dann hat der Rettungswagen den meistens eingeladen und in die Gerichtsmedizin gebracht nach Hamburg. Von daher kannte ich das ein bisschen, gesagt, das guckst du dir jetzt einmal an. So, und bin dann ziemlich zum Ende des Studiums da mal gewesen für 4 oder 6 Wochen als Student, fand das auch ganz interessant, aber habe das für mich nicht als Perspektive gesehen. So, die Leute fand ich auch alle da nett und so und bin da dann so ein bisschen einfach über persönliche Kontakte hängen geblieben. Und ich schreibe gerne. Und das ist ja die Währung an Universitäten sozusagen, nicht? Wer schreibt, der bleibt. Publish or perish. Und das war mir damals auch schon klar. Und das ist mir eigentlich immer recht leicht gefallen. Und in der Rechtsmedizin ist es so, jede Leiche eine Geschichte. Und wenn diese Geschichte eben außergewöhnlich genug ist, medizinisch oder auch von den Umständen her, dann kann man die aufschreiben und dann kann man die irgendwie Kollegen präsentieren auf Kongressen zum Beispiel oder als Aufsatz. Und das habe ich damals gemacht und zwar auch mit einem kleinen Hintergedanken, denn ich war ja eben schon älter als meine Kommilitonen mit den beiden Ausbildungen vorher und habe gedacht, naja, dann machst du mal so ein bisschen Lebenslaufkosmetik, weil ich wollte auch immer an die Uni, weil ich eben auch gerne schreibe. Und dann habe ich gesagt, na, dann hast du das schon mal als Student auf der Habenseite und dann ist es vielleicht ein kleiner Selektionsvorteil. Und bin deswegen in der Rechtsmedizin, das war aber eigentlich eher akzidentiell, immer so ein bisschen im Gespräch geblieben und immer dran geblieben und hatte immer so ein bisschen das Ohr am Puls der Zeit und habe als Student schon mal 1, 2 Sachen aufgeschrieben, auf Kongressen mal gewesen und so weiter. Aber habe das für mich nie als Perspektive gesehen. Und dann war das Studium zu Ende und dann habe ich gesagt, so, und jetzt wirst du Anästhesist. Und habe dann mich beworben in großen anästhesiologischen Kliniken, die haben dann aber gesagt, wir haben leider keine Stellen im Moment. Und ehe ich dazu kam, mich für weitere anästhesiologische Stellen zu bewerben, in und um Hamburg, da hat mich Professor Zockers aus der Rechtsmedizin in Hamburg damals angesprochen, den ich dann eben kannte durch die Formulatur und die Zeit danach. Der sagte, ja, ich gehe jetzt nach Berlin an die Charité und werde dort der Chef. Kommst du mit? Boah, da habe ich mich natürlich erstmal hingesetzt. Gesagt, Mensch, anderes Fach, andere Stadt. Habe dann aber überlegt, wie oft wird es dir passieren, dass die größte Uniklinik Europas dich fragt, ob du dir vorstellen könntest, dort anzufangen. Das wird dir genau einmal passieren.
Das ist die Charité.
Das ist die Charité. Genau. Die Charité ist meiner Kenntnis nach, oder was damals, ich glaube heute auch noch, die größte Uniklinik Europas. Hab gesagt, okay, das musst du machen. Hm. Das musst du machen. Und bin dann 2007, im Sommer 2007 nach Berlin gegangen, um dort Rechtsmedizin zu machen und Rechtsmedizin zu lernen.
Da denkt man ja auch, Mensch, Berlin, diese große Stadt, diese Internationalität, diese vielen Fälle, die es da gibt.
Ja, da habe ich mir eigentlich vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern ich war eigentlich froh, dass ich einen Job hatte, um den ich, wo ich also jetzt nicht groß noch Bewerbungsverfahren durchlaufen musste oder so, wie gesagt, okay, dann machst du das jetzt und guckst dir das mal an. Das eigentlich eher so von der Erlebnisseite betrachtet. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das ein gutes Fach ist. Ist vielseitig. Ne, also man hat ja nicht nur mit Toten zu tun, da werden wir wahrscheinlich auch noch nachher wahrscheinlich auch mit Lebenden. Rechtsmedizin ist fast immer universitär, das heißt, man macht auch Lehre, hat also mit Studenten zu tun, ist in der Ausbildung unterwegs, man geht zu Gericht, vertritt dort seine Fälle und so weiter. Also ist sehr, sehr vielseitig. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, das ist ja im wahrsten Sinne, also artgerechte Haltung. Und bin aber natürlich immer so ein bisschen, also wenn ich den so Martin-Sound gehört habe, habe ich schon gedacht, naja, sie spielen unser Lied. Ne? Also man wird das nicht so richtig los. Und habe dann über die Jahre auch durch Kontakte zu klinischen Kollegen aus der Unfallchirurgie, aus der Anästhesiologie, ja, haben wir einfach gewisse notfallmedizinische Forschungsideen entwickelt. Und das hat dann nach Jahren irgendwann auch Früchte getragen, weil wir da so ein paar, ja, sag ich mal, Sachen gemacht haben, die es vorher offensichtlich nicht gab, auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Und ja, am Ende hat das dann dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich bin. Also es war tatsächlich Zufall und war jetzt nicht irgendwie getrieben von irgendeiner Todessehnsucht oder wieso. Es war tatsächlich alles Zufall.
Jetzt haben Sie ja tatsächlich oftmals Kontakt mit dem Tod, mit Toten. Ja. Ist das für Sie, ich würde mal sagen, ganz normal oder sehr professionell? Wie war es zum ersten Mal? Können Sie sich noch an Ihre erste Leiche erinnern? Wie war das? Hat sich das im Laufe der Zeit versachlicht? Sehen Sie es jetzt rein professionell? Vielleicht nehmen Sie uns da mal mit, weil es ja doch eine Welt ist, die für Sie und für viele Mediziner, glaube ich auch, natürlich sehr gegenwärtig ist, für Menschen, die Interesse dran haben, ja nicht so ganz klar. Und deswegen wäre es natürlich wunderbar, wenn Sie uns da einmal mitnehmen.
Das will ich gerne versuchen. Also die erste Leiche, die ich gesehen habe, war mein Großvater. Da war ich 16, der also aufgebahrt im Sarg lag. Das fand ich jetzt, da war ich eher traurig und habe jetzt so die Leiche als solche gar nicht so wahrgenommen. Dann die erste Leiche, die ich beruflich gesehen habe, war im Rettungsdienst. An meinem ersten Tag, der erste Einsatz, im Hochsommer, eine Wohnungsöffnung, wo jemand 6 Wochen auf seiner Toilette saß.
Ja.
Also das vergisst man nicht, das kann ich Ihnen sagen. Daran gewöhnt man sich auch nicht. Und die erste Leiche in der Rechtsmedizin war tatsächlich ein junger Mann, der sich suizidiert hatte, der sich erhangen hatte. Und das war also meine erste Obduktion. Das macht man ganz häufig in der Rechtsmedizin, dass man eben gerade die jungen Assistenten zu gesunden, jungen Leichen stellt, die keine besonders schwierig zu erhebenden Befunde haben. Ja? Und natürlich hat man da irgendwie Respekt davor, aber dadurch, dass man eben das häufig macht und täglich macht, gewöhnt man sich dran. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist in jedem Beruf so. Ne? Fragen Sie mal einen Finanzbeamten, wie viel Steuererklärung der bearbeitet hat. Da hängen auch Schicksale dran zum Teil.
Ja.
Ja? Das weiß der auch nicht mehr. Ne? Und natürlich gibt es immer wieder Fälle, die rausstechen, sowohl in der Rechtsmedizin wie auch im Rettungsdienst, was ich denn da 10 Jahre gemacht habe. Und ich muss aber sagen, ich habe das ein bisschen, meine Biografie so ein bisschen erzählt. Und so eine Fragen werden mir nicht selten gestellt. Also wie geht man damit um oder so? Ich habe 10 Jahre lang mit Menschen gearbeitet, die zum Teil vor meinen Augen verstorben sind. Ja, also vor den Augen verbrannt, im PKW eingeklemmt, was weiß ich, in den Arm gestorben. Das kommt alles vor.
Im
Rettungsdienst.
Im Rettungsdienst.
Das kommt vor. Und das ist viel belastender, als in Menschen zu arbeiten, die es in Anführungsstrichen hinter sich haben. Du hast schon gesagt, wir beide haben es noch vor uns. Ja? Aber das ist etwas ganz anderes. Und dadurch, dass ich eben diese Rettungsdiensterfahrung vorher gesammelt habe, auch als junger Mensch, der sicherlich dann noch etwas, sag ich mal, ja, führbarer, prägsamer, formbarer ist, hatten mich in der Rechtsmedizin eigentlich die Fälle, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich nie wirklich erschüttert, weil wir, und das fällt auch leicht, weil wir es einfach sehr häufig tun, einfach auch eine professionelle Distanz haben. Ja, das ist zum Beispiel, jetzt komme ich wieder auf das Zerrbild zurück, was im Fernsehen manchmal zu sehen ist oder in den Medien. Es hat ja bei uns in aller Regel keine soziale Struktur. Ja, wir arbeiten in unserem Obduktionssaal. Menschen, die da zum ersten Mal hinkommen, beschreiben das häufig so, es habe so Werkstattcharakter. Mhm. Ja, also das ist wie ein OP-Saal. Ja.
Was passiert eigentlich bei einer Obduktion genau?
Also bei einer Obduktion, besteht aus 2 Teilen. Das ist auch tatsächlich gesetzlich geregelt in Deutschland. Das ist einmal die äußere Leichenschau und einmal die innere Leichenschau.
Mhm.
Und die äußere Leichenschau, da beschreibt man eben nochmal die Leiche von Kopf bis Fuß, von außen, also männliche Leiche, so und so groß, so und so schwer, die und die Verletzungen, die und die medizinischen Befunde vielleicht, die und die Narben, die und die Tätowierungen. Und dann, das ist also die äußere Leichenschau und dann schließt sich die innere Leichenschau an, wo wir, wenn der Zustand der Leiche das gestattet, auch das ist gesetzlich geregelt, alle 3 Körperhöhlen eröffnen müssen, also Brust, Bauch und Kopf. Wir schneiden das auf. Genau, ja. Wir schneiden das auf mit Skalpellen, mit Werkzeugen, mit Sägen zum Teil.
Das ist jetzt ganz doof. Ja. Und alle Mediziner werden sagen, mein Gott, wie kann er das fragen, aber bluten diese Leichen dann nicht?
Natürlich gibt es keinen Kreislauf mehr, weil der Mensch tot ist. Das heißt, da kommt es jetzt nicht zu spritzenden Blutungen oder so. Das findet jetzt nicht statt. Wir arbeiten trotzdem mit Schürzen. Und zwar nicht, weil das alles so blutig sei, sondern weil wir ganz viel mit Wasser arbeiten. Mhm. Denn wir müssen Befunde auch abspülen, um sie beurteilen zu können. Denn das Blut ist natürlich nicht weg. Das Blut ist im Gefäßsystem oder vielleicht auch irgendwo anders, wo es nicht hingehört. Bei Magen-Darm-Blutungen oder Aortenrupturen oder. Und das ist schon, gerade für jemanden, der das vielleicht zum ersten, zweiten Mal sieht, das wird uns immer wieder auch wiedergespiegelt, doch schon eine recht blutige Angelegenheit.
Also um ein Organ beurteilen zu können, müssen wir es freilegen im Grunde oder freispülen in diesem Sinne klassisch.
Manchmal, ja. Also wir entnehmen die Organe in aller Regel paketweise, also im anatomischen Zusammenhang.
Mhm. Wir nehmen die richtig raus.
Genau, wir nehmen die richtig raus. Genau, und zwar nach einer Technik, die, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ist es Virchow, auf den es letztendlich zurückgeht, also auch schon weit über 100 Jahre, aber das ist kein Problem, denn der Mensch hat sich anatomisch ja nicht geändert. Ja, und wir bedienen uns also dieser Technik, wir nehmen die Organe paketweise und sezieren dann, also secare, schneiden lateinisch, sezieren dann diese Organe in bestimmten medizinisch sinnvollen Art und Weise.
Nehmen Sie Stücke raus, schneiden Sie einmal tief durch.
Ist unterschiedlich. Ja. Also eigentlich ist eine Obduktion oder die Dissektion eines Organes ist eigentlich ganz einfach. Alles, was eine Lichtung hat, also was ein Lumen hat, ein Gefäß zum Beispiel, das schneiden wir auf. Und alles, was kein Lumen hat, was also kompaktes Gewebe ist, das schneiden wir durch. Das lamellieren wir und können das dann beurteilen.
Machen Sie alles bei allen oder gehen Sie auf ein bestimmtes Organ, wo da Fragen sind?
Nein, wir machen immer alles bei allen. Das müssen wir auch. Ne, die Pathologen, über die ich vorhin sprach, die dürfen Teilsektionen machen. Ja. Die dürfen also das Herz exenterieren, so heißt es, also aus dem Körper hinausnehmen, dürfen das Herz sezieren und dürfen sagen, Herzinfarkt, Obduktion zu Ende.
Ja.
Wir dürfen es tatsächlich nicht, sondern müssen uns immer alles ansehen. Man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn wir jetzt also ein Herz obduzieren oder ein Herz untersuchen, ein Herz aufschneiden und finden da einen Befund, der für uns den Todeseintritt hinreichend erklärt, dann ist die Obduktion damit nicht zu Ende, sondern wir machen tatsächlich alle drei Körper und gucken uns alle Organe an.
Und da wir alle Krimis und Kriminalfälle kennen, kennen wir ja auch Fälle, wo ein Befund vorgetäuscht wird, damit man nicht auf die wahre Todesursache kommt. Und deswegen könnte natürlich ein Organ in einer bestimmten Art und Weise geschädigt sein, aber ein anderes hat den Ausschlag gegeben dafür, dass der Patient verstorben ist.
Genau, dafür machen wir eine Obduktion, weil man eben von außen nicht alles sehen kann. Also, dass wir jetzt wissentlich auf eine falsche Fährte geführt werden sollen, das ist, glaube ich, auch eher so im Bereich der True-Crime-Geschichte anzusiedeln. Das kommt eigentlich nicht vor.
Aber gehen wir nochmal, wenn ich darf, Herr Professor Buschmann, nochmal weiter. Also damit wir es uns auch einmal vorstellen können, der Patient oder Patient ist es ja nicht mehr, die Leiche, Korpus liegt dann dort, Sie entnehmen die Organe nach der Virchow, wahrscheinlich Virchow-Methode. Und was machen Sie damit? Haben Sie einen besonderen Tisch, wo Sie das dann drauflegen, die Organe, die Sie sezieren?
Genau. Also wir, das kennt man ja aus dem Fernsehen, wir haben also große Stahltische, die am Fußende ein Wasserbecken haben, weil wir eben auch häufig Dinge abspülen müssen. Und haben dann einen sogenannten Organtisch, wo wir also, der ist vielleicht so ein Meter mal 50 Zentimeter groß, wo wir eben dann sozusagen auf Arbeitshöhe dann die Organe präparieren und das tun wir dann. Und am Ende der Sektion entnehmen wir in aller Regel aus jedem Organ ein klitzekleines Stück Gewebe, legen das in Formalin ein, damit eben sozusagen die Fäulnis nicht fortschreitet. Und damit man immer noch mal vielleicht feingewebliche Untersuchungen machen kann oder wir nehmen bestimmte Asservate für toxikologische Untersuchungen, bestimmte Körperflüssigkeiten. Und geben aber natürlich die Organe danach der Leiche zurück. Mhm. Ja, das heißt, die Leiche wird dann beerdigt oder verbrannt oder was auch immer mit den Organen, selbstverständlich.
In der Reihenfolge wieder, wie Sie
entnommen. Das machen wir natürlich nicht. Das können wir auch gar nicht. Das wäre auch viel zu aufwendig. Aber wir geben sozusagen in die Körper die Organe dann zurück.
Ja. Jetzt gibt es natürlich auch, Sie haben es beschrieben, Ihre ersten Fälle, besonders emotional belastende Fälle. Wie gehen Sie damit um?
Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich war immer in der glücklichen Situation und bin es bis heute, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich ein funktionierendes privates Umfeld habe, wo ich also meinen, in Anführungsstrichen, Müll auch abstellen kann. Und es hilft, über Dinge zu reden. Ja, das ist ist für mich, das ist, mag bei anderen Menschen anders sein, aber ich muss über Dinge, die mich bewegen, sprechen. Und ich muss das mit mir vertrauten Menschen machen. Und dann ist es auch okay. Dann ist es okay. Und dadurch, dass wir eben, das hatte ich ja vorhin so kurz angedeutet, dass wir eben, dass es bei uns keine soziale Struktur hat, ne? Wir sehen ja selten Angehörige. Zum Beispiel, das macht es für uns eben einfach. Und wir haben auch einen hohen Durchsatz. Ne? Also, wenn man sich mit jedem Fall, mit jedem einzelnen Fall, so tragisch er auch ist, für sich genommen, ganz ohne Zweifel, persönlich emotional beschäftigen würde, dann könnte man diese Arbeit gar nicht tun.
Wollte ich gerade sagen, zum Beispiel der erste Fall, der Sie in dieser Funktion als Rechtsmediziner beschäftigt hat, der Suizid des relativ jungen Menschen, kann man ja auch auf die Idee kommen, oh Gott, was hat ihn dazu gebracht, nicht? Was ist das für ein Schicksal?
Ja, aber das wäre der völlig falsche Fokus, denn da geht es letztendlich darum, zu lernen und beigebracht zu bekommen, wie gehe ich technisch mit dieser Leiche um und wie ordne ich Befunde ein?
Ja.
Und wenn ich sie zum zweiten Mal sehe, vielleicht 3 Tage später, dann habe ich schon mal gesehen und weiß, aha, das geht vielleicht in diese Richtung.
Ja.
Ja, also diesen Fokus hat man da gar nicht.
Man braucht wahrscheinlich auch einen gewissen Schutzmechanismus, ansonsten kann man ja auch nicht funktionieren in dieser.
Also ich kann das gar nicht greifen. Ich weiß, dass es mir schon zu Rettungsdienstzeiten immer möglich war. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Vielleicht ist es ein Erbe meines Großvaters, der Berufsfeuerwehrmann war, das weiß ich nicht. Aber ich konnte in aller Regel meine Jacke abends in den Spind hängen und dann war es auch gut.
Gott sei Dank, weil dann kommt der Feuerwehrmann am nächsten Tag nämlich wieder zu seiner Arbeit und Sie können Ihre Arbeit weiterleisten.
Genau.
Gibt es eigentlich auch Fälle, wo Sie zu lebenden oder noch lebenden Patienten hinzugezogen werden,
um
Verletzungsmuster?
Die gibt es auch. Das ist nämlich auch ein Aspekt der Rechtsmedizin, der medial überhaupt nicht beleuchtet wird. Ja? Wir untersuchen auch Lebende. Das ist die sogenannte klinische Rechtsmedizin, eine Säule unseres Fachs, neben der forensischen Morphologie, wo es also um die Untersuchung von Verstorbenen geht. Denn wir sehen Geschädigte und Beschuldigte, so nennt sich das im juristischen Jargon, und untersuchen zum Beispiel Tatverdächtige körperlich, im Hinblick auf Verletzungen, die vorliegen oder die nicht vorliegen. Also passt der Befund, den wir feststellen oder auch nicht feststellen, passt der zu der Geschichte, die der Tatverdächtige vielleicht erzählt?
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, natürlich. Also lassen Sie uns vorstellen, jemand geht auf einen anderen mit einem Messer los und es kommt zu einem Tötungsdelikt. Ja? Und die Obduktion wird dann gemacht von uns. Wir stellen fest, es war ein Stich ins Herz vielleicht. Und wir stellen aber, in der Rechtsmedizin sind ja auch Negativbefunde wichtig, also es ist genauso wichtig, was wir nicht sehen, wie das, was wir sehen. Und vielleicht, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, hat dieser Mensch, der am Herzstich verstorben ist, vielleicht gar keine Verletzungen an den Händen durch ein Messer, was wir interpretieren würden als Abwehrverletzung. Ja, wenn man also in ein Messer greift oder sich versucht, vor einem messerbewehrten Angreifer zu schützen. Das hat der nicht, das dokumentieren wir natürlich auch. So, und hat die Polizei vielleicht den Täter festgenommen und dann müssen wir den untersuchen. Und dann hat dieser Tatverdächtige, es ist ja dann in dem Moment noch vielleicht Verletzungen an den Händen, Abwehrverletzungen. Und der erzählt dann vielleicht, der hat mich zuerst mit dem Messer angegriffen. Ich konnte mich wehren, konnte ihm das Messer entreißen und habe dann einmal zugestochen. Und dann muss man sagen, von den Befunden her, ist denn diese Geschichte, ist das möglich? Kann das sein? Ja? Das jetzt mal ganz, ganz plakativ vielleicht.
Spannend. Und gibt es eigentlich auch Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin, die helfen können, Unfälle oder Gewaltverbrechen oder auch Fehler in Zukunft zu verhindern?
Ja, Rechtsmedizin ist immer ein Spiegel der Gesellschaft, immer gewesen. Ja, wir sehen also gesellschaftliche Entwicklungen häufig 1:1 und benennen die auch wissenschaftlich zum Teil. Also da geht's beispielsweise um Todesfälle von Obdachlosen oder sowas. Ja, das, also wie gesagt, immer das, was gerade ansteht sozusagen. Corona zum Beispiel, das ist ja im Prinzip der einzig positive Aspekt, medizinisch positive Aspekt der Corona-Pandemie gewesen, dass der Wert von Obduktion wieder ein bisschen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist. Ja? Dass man eben gesagt hat, es ist wichtig, das zu machen. Ja? Also das vielleicht erst mal an dem Schauplatz. Aber ich persönlich habe mich da wissenschaftlich auch mit beschäftigt, eben auch aus biografischen Gründen. Ich habe mich befasst mit der Versorgung von Schwerverletzten. Und der Frage, ist da noch Luft nach oben? Und diese Frage haben wir bejahen müssen. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern wir haben das interdisziplinär durchgeführt damals in Berlin. Und wenn noch Zeit ist, kann ich es vielleicht ein bisschen erklären.
Absolut.
Ich habe ja schon gesprochen über natürliche und nicht natürliche Todesfälle, und Schwerverletzte, die versterben, sind ja immer nicht natürlich und sind auch durch eine äußere Leichenschau in der Regel als solche zu identifizieren. Nun wird natürlich nicht jeder Schwerverletzte oder jeder nicht natürliche Tod obduziert. Zwischenfrage, jetzt frage ich Sie mal, was glauben Sie, wie viel Prozent der Verstorbenen in Deutschland rechtsmedizinisch obduziert werden?
1,3%.
2 bis 5.
Oh ja.
2 bis 5. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber es sind auch nicht besonders viele.
5% ist schon viel.
Ja, ja. Skandinavien geht Richtung 30%.
Boah.
Ja, ja. Die haben ein anderes System. Aber wie gesagt, 2 bis 5% in Deutschland.
Warum so viel in Skandinavien?
Das kann andere, ich Ihnen, da
aber die haben jetzt, wahrscheinlich ein anderes Kriterium.
Ich stecke da jetzt nicht en Detail drin, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es gibt Länder, wo eben erheblich mehr auch gemacht wird. Moskau zum Beispiel, da hatten wir mal einen Gastarzt in Berlin, der von dem Moskauer Rechtsmedizinischen Institut erzählte, was 9 Stockwerke hat und in jedem Stockwerk Sektionssäle, und die machen dort 40.000 Obduktionen pro Jahr.
Wir fragen nicht weiter.
Ja, wir machen in Kiel ungefähr 600. Oh ja. Also wie gesagt, es gibt andere Länder, wo das System ein anderes ist und wo eben auch erheblich mehr dann
auch naja, wird. Aber gemessen an Ihren Äußerungen vorher, was man lernen kann, auch aus Obduktion, auch tatsächlich für die Wissenschaft mitnehmen kann, ist das natürlich möglicherweise auch eine zusätzliche Erkenntnis, die man da gewinnt.
Genau. Also wir haben natürlich, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen Patientenpopulationen, aber sag ich mal Todesumstände, die wir überzufällig häufig untersuchen. Zum Beispiel Suizide, zum Beispiel Fäulnis, veränderte Leichen, aber auch eben Schwerverletzte. Also Menschen, die traumatisch verstorben sind nach einem Trauma. Sei es nun Unfall, sei es Suizid, sei es Homizid, sei es also Tötungsdelikt. So, und diese...
Was ist eigentlich das meiste, was Sie beschäftigt? Also das beschäftigt meine ich jetzt nicht im Inneren, sondern täglich beschäftigt.
Das ist im Prinzip der ungeklärte Todesfall.
Wirklich?
Ja, das ist der ungeklärte Todesfall. Das ist der Mensch, der einfach zu Hause tot gefunden wird. Das ist der Mensch, der im Krankenhaus verstirbt, ohne dass eine großartige Diagnostik gelaufen ist. Das ist auch der Mensch, der, und das ist eben auch nicht selten, das ist sogar sehr häufig, tatsächlich Fäulnis verändert irgendwo gefunden wird. Also nach Wochen und Monaten, zum Teil nach Jahren. Ja.
Ist und das wirklich bei uns in unserem Land? Ja,
das gibt es. Ja, ja. Und dann ist eben an uns, gerade bei den fäulnisveränderten Leichen, ist eben gar nicht die Frage, worin ist er gestorben, sondern worin ist er nicht gestorben. Ja. Wir obduzieren ja im Auftrag der Staatsanwaltschaft.
Aber wie kriegen Sie das denn raus?
Ja, das will ich Ihnen erzählen. Wir obduzieren ja im Auftrag der Staatsanwaltschaft, und der Staatsanwalt ist ja kein Mediziner, sondern der ist sozusagen der Strafverfolger. Und den interessiert ja am Ende des Tages nicht, ist der Mensch verstorben am Herzinfarkt, im Schlaganfall oder einer Lungenembolie. Sondern der möchte wissen, liegt hier, gibt es Hinweise auf Fremdverschulden? Ja, nein. Und das können wir letztendlich auch bei fäulnisverändernden Leichen in aller Regel noch feststellen. Natürlich können wir den Herzinfarkt nicht mehr sehen oder den Schlaganfall nicht mehr. Aber wir können immer noch eine grobe mechanische Gewalteinwirkung ausschließen, meistens. Das heißt, wir können immer noch sagen, nicht erschossen, nicht erstochen, nicht erschlagen, nicht erwürgt. Ja? Und wenn dann sich eine toxikologische Untersuchung anschließt, und man dann auch noch eine Vergiftung ausgeschlossen hat, dann sind wir ja im Prinzip im Ausschlussverfahren. Und wenn das dann jemand ist, der vielleicht 70, 75, 80 Jahre alt geworden ist und verkalkte Gefäße aufweist bei der Sektion, die den Tod zum gegebenen Zeitpunkt erklären können, aber nicht müssen, dann muss man sagen, 1 und 1 ist 2. Und dann wird es wohl das Herz gewesen sein.
Was kann man denn noch mit der Rechtsmedizin im Positiven tun? Also was kann man noch helfen zu verhindern mit Erkenntnissen, die Sie gewinnen?
Es geht im weitesten Sinne geht es darum, aus Fehlern oder aus Abläufen zu lernen für den nächsten Fall. Und das ist eben im Rahmen dieser Berliner Studie damals so gewesen. Wir haben uns eben die Schwerverletzten, die alle nicht natürlich verstorben waren, deswegen alle als Akte beim Staatsanwalt lagen, nicht immer seziert wurden, aber immer als Akte beim Staatsanwalt lagen, haben wir uns angesehen und haben eben geguckt, wo sind die verstorben, was haben die für Verletzungsmuster gehabt und wie sind die präklinisch, also auf der Straße, versorgt worden. Und haben dann gewisse Gruppen gebildet und haben nach wissenschaftlichen Kriterien tatsächlich geguckt, war dieser Todesfall prinzipiell vermeidbar oder nicht vermeidbar. Also beispielsweise der Sprung aus dem 20. Stock, der ist nicht überlebbar. So gut wird die Medizin niemals sein, das werden wir beide nicht mehr erleben, dass man diese Menschen wird retten können. Aber wenn jetzt vielleicht jemand einen Messerstich in die Brust bekommt und dann einen Spannungspneumothorax entwickelt, dann muss man sagen, da kann man mit einer sehr einfachen medizinischen Maßnahme diesem Patienten das Leben retten. Das muss man auch auf der Straße bereits tun. Es gibt also Maßnahmen, die kann man nicht ins Krankenhaus transferieren. Es gibt gewisse Dinge, die muss man auf der Straße tun. Sonst ist der Patient tot. Und die haben wir eben identifiziert, haben die benannt, haben die auch wissenschaftlich, man muss schon fast sagen, breit getreten. Ja, also das ist natürlich auch, das war ein ganz neuer Ansatz damals. Das haben uns diejenigen, die es anging, nämlich die Notärzte, auch aus den Händen gerissen. Das war also sehr, sehr schön, weil es sowas eben im Prinzip noch nicht gab. Und ich und meine Kollegen sind dann also, ich kam mir schon fast vor wie Mick Jagger, der immer Satisfaction singen muss. Ja, aber wenn alle Satisfaction hören wollen, dann singen wir es halt.
Ja, so. Zugabe.
Ja, ja. Ja. Und ja, das hat letztendlich, das war natürlich nicht unser nur unser Verdienst, sondern haben auch ganz viele andere Arbeitsgruppen mitgemacht. Aber als ich anfing, Rettungsdienst zu machen, da hieß es noch, jemand, der nach einem Trauma reanimiert werden muss, wiederbelebt werden muss, hat eigentlich keine Überlebenschance. Und man hat dann auch Jahre und viele Jahre im Prinzip alle Menschen gleich reanimiert. Also es ist egal, ob sie einen Herzinfarkt haben und tot umfallen oder ob sie vom Bus überfahren werden und tot sind. Es wurde immer auf die gleiche Art und Weise reanimiert. Und wir haben eben durch unsere Arbeiten, andere haben das natürlich auch gemacht mit anderen Blickrichtungen, anderen sozusagen Schwerpunkten. Aber wir haben eben nachgewiesen, dass es sinnvoll macht oder dass es sinnvoll ist, Schwerverletzte, die man reanimieren muss, auf eine bestimmte Art zu reanimieren, indem man nämlich invasive Maßnahmen durchführt, indem man eben zum Beispiel guckt, muss ich vielleicht einen Spannungspneumothorax entlasten, muss ich mich um externe Blutstillungen kümmern, muss ich mich vielleicht um ein kaputtes Becken kümmern und so weiter und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass wir heute die Situation haben, dass die Reanimationsleitlinien, die alle 5 Jahre erneuert werden, eben mittlerweile einen eigenen Algorithmus, also ein eigenes Vorgehensweise aufweisen für den traumatisch bedingten Herz-Kreislauf-Stillstand. Und da haben wir sicherlich zu einem kleinen Teil auch zu beigetragen.
Wirklich super spannend. Und wenn Sie sich das anschauen, was meinen Sie, wohin entwickelt sich die Rechtsmedizin in den nächsten 10, 20 Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr über den Tellerrand gucken. Wir haben natürlich das Problem, dass wir formal bei jemandem, der verstorben ist und nicht natürlich verstorben ist, beschlagnahmt ist, dass wir uns formal im Strafverfahren befinden. Mhm. Das heißt, wir können unsere Befunde natürlich nicht jetzt jedem mitteilen. Ja? Es geht ja auch häufig gegen die behandelnden Ärzte. Das heißt, mit denen können wir da also diesen Fall dann nicht wissenschaftlich aufarbeiten. Das ist also im Prinzip generell formal nicht möglich. Aber natürlich kann man, wenn man den einzelnen Fall hat, wo man sagt, hier können wir vielleicht was daraus lernen und können den Klinikern das mitteilen, dass sie vielleicht beim nächsten Mal noch darauf auch noch achten, kann man mit Erlaubnis der Staatsanwaltschaft solche Fälle auch klinisch diskutieren. So, wenn Sie mich jetzt fragen, wohin geht die Rechtsmedizin? Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir noch etwas mehr über den Tellerrand gucken. Wir sind schon interdisziplinär vernetzt mit Gynäkologen zum Beispiel, mit Kinderärzten, mit Neuropathologen, mit Pathologen, mit Psychiatern, ich für meinen Teil mit Anästhesisten, mit Unfallchirurgen. Aber man kann sicherlich sich noch sehr viele andere Studienansätze vorstellen, wo man sagen muss, hier ja, kann man von den Toten für den Lebenden lernen. Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber das ist ein alter pathologischer Wahlspruch, nicht? Mortui vivus docent, der Tod lehrt die Lebenden. Und das kann man tatsächlich. Also diese Geschichte ist noch nicht erzählt komplett. Ja, und
die Toten lernen die Lebenden.
Die Toten lehren die
Lebenden. Lehren die Lebenden,
genau. Ja, ja. Und diese Geschichte ist eben noch nicht komplett erzählt. Und ich würde mir wünschen, dass eben dieser interdisziplinäre Ansatz, dieses gegenseitige Vernetzen eben noch weiter fortschreitet. Denn wir können ganz viel voneinander lernen. Also auch wir können natürlich viel von klinischen Kollegen lernen, wenn die irgendwelche neuen Prozeduren haben, etabliert haben, die wir dann vielleicht auf einmal auf dem Abduktionstisch sehen und zu fragen, was ist das denn? Ja, also das kann sehr fruchtbar sein.
Jetzt sind Sie ja nicht nur in Schleswig-Holstein aktiv, sondern werden auch hinzugezogen in anderen Teilen Deutschlands, also deutschlandweit. Schwer zu erzählen immer. Aber was war Ihr spannendster Fall?
Eigentlich werde ich immer gefragt, was war mein schlimmster Fall?
Was war Ihr schlimmster Fall?
Das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Denn dann müsste man ja zunächst mal die Frage beantworten, was ist schlimm? Ist es schlimm, wenn ein Dreijähriger stirbt oder wenn der Familienvater von der Arbeit nach Hause kommt?
Ja.
Was ist schlimm? Ich kann das nicht bewerten für mich. Ja, alles ist schlimm oder alles ist nicht schlimm.
Für einen Laien ist natürlich auch schlimm die Vorstellung, da ist jetzt ein völlig verwester Zustand eines Körpers und den muss ich jetzt obduzieren, oder das ist sicherlich für viele Menschen auch eine größere Herausforderung, sich das vorzustellen, weil man natürlich auch die Bilder im Kopf hat und ich frage mich auch, wie wird man diese Bilder wieder los? Kann man die wirklich dann so abgeben quasi am Abend, was sinnvoll wäre? Oder welchen Mechanismus braucht es? Aber Sie haben doch sicherlich auch so kriminalistisch spannende Fälle mal erlebt, wo man erst dachte, vielleicht ist es das eine und am Ende hat man vielleicht sogar durch Ihre Arbeit die Erkenntnis gewonnen, da ist was anderes.
Ja, also mir fällt ein Fall ein, der ist noch offen, deswegen möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber aus meiner Berliner Zeit, wo ich als Obduzent mit meinem Kollegen, der die Obduktion durchgeführt hat, also wir haben den damals obduziert und wir sind der Meinung, das ist ein Suizid. Und die Kriminalpolizei ist nicht dieser Meinung. Und wir sind da bisher, das ist jetzt über 10 Jahre her, nicht auf einen Nenner gekommen. Ja? Man war schon bei Aktenzeichen XY, hat da schon Täter gesucht und so weiter, aber bisher keinen gefunden. Also das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, da mussten wir schon sehr um die Ecke denken. Einmal ist es mir möglich gewesen, dass in England tatsächlich 2 Männer, die wegen Mordes bereits rechtskräftig verurteilt waren, sozusagen im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens aus dem Gefängnis herauszuholen und deren Unschuld nachzuweisen.
Was war da passiert?
Das war ein ganz interessanter Fall, das erzähle ich vielleicht ganz kurz nur. Da sitzen 4 Männer in einer Wohnung morgens um 16:30 und trinken Alkohol und streiten sich. Und einer geht dann auf einen anderen los und schlägt den, bearbeitet den mit dem Messer. Die anderen beiden sagen dann, oh, das wird jetzt hier aber ein bisschen viel. Gehen dann raus, weil das Bier sowieso alle war, gehen zum nächsten Kiosk, wollen noch Bier kaufen. Und das alles dokumentiert auf Kameras. In England sind ja überall Kameras, viel mehr als in Deutschland. Das ist also ganz klar, die haben die Wohnung verlassen und sind links abgebogen. Und kurze Zeit später verlässt dann der Angegriffene die Wohnung, geht rechts rum und versteckt sie noch hinterm Auto, ruft noch um Hilfe morgens um 16:30 und so weiter und biegt dann 60 Meter entfernt in die Straße ein und war dann nicht mehr gesehen. Und der vierte, also der Angreifer sozusagen, geht dem ganz ruhig hinterher, biegt auch nach rechts aus der Wohnung ab. Und dann der Angegriffene, eine Minute später, bollert dann an der Tür eines völlig unbeteiligten Nachbarn in diese Seitenstraße, wo er abgebogen ist, und ruft um Hilfe. Und als der Nachbar erwacht und die Tür öffnet, liegt dieser Angegriffene in einer riesen Blutlache da und ist tot. Und der Angreifer ist weg. Und da wird dann versucht zu reanimieren, das klappt dann nicht. Der wird dann obduziert und man stellt fest, der hat mehrere Verletzungen und die tödliche Verletzung ist ein Stich in den Hals, die ihm eine Halsschlagader und die Luftröhre und auch den Kehlkopf durchtrennt hat. Und dann werden also alle 3 festgenommen. Die beiden, die Bier holen waren, und der Angreifer werden festgenommen. Und es kommt dann gegen diese 3 Männer zu einem Prozess vor dem Old Bailey, also dem ältesten Strafgerichtshof der Welt, in London, genau. Und man hat ja in England das Jury-System. Das heißt, da sind jetzt keine Berufsrichter, also nur ein Berufsrichter, aber keine Strafkammer, wie wir es hier in Deutschland kennen, mit 1 oder 2 oder 3 Schöffen, sondern da sitzt dann eine Jury von 8 bis 12 Leuten und ein Richter, der letztendlich irgendwann das Strafmaß auch festlegt, aber im Rahmen der Verhandlung offensichtlich eher so moderierenden Charakter hat. Und diese Jury, diese Laienrichter, die müssen sich eben nach dem, was sie im Prozess dann dargeboten kriegen, einigen darauf, schuldig oder nicht schuldig. Und im konkreten Fall hat man gesagt, okay, die beiden, die die Wohnung verlassen haben, die waren schon ein bisschen einschlägig, die hatten schon mal Hoheitsdelikte und Trunkenheitsdelikte und so weiter. Und der Angreifer hatte das also nicht. Der hatte also eine vermeintlich weiße Weste. Diese Männer kamen alle aus Polen. Der Angreifer hatte keine weiße Weste, jedenfalls nicht in Polen. In England hatte er sie schon, aber das war damals noch nicht bekannt. Und man hat dann letztendlich, und das wurde nie in Frage gestellt, hat gesagt, dieser Stich in den Hals ist in der Wohnung entstanden. Und der ist dann aus der Wohnung raus mit dem Halsstich und ist dann vor der Tür dieses Nachbarn zusammengebrochen. Und dann hat die Jury offensichtlich gesagt, okay, die anderen beiden, die also Bier holen waren, die sind dann nach dem Stich, sind die eben weggegangen sozusagen. Und das sind ja auch böse Buben, weil die haben ja schon ein kleines Vorstrafenregister. Und der Angreifer mit der vermeintlich weißen Weste, der Mr. X, nenne ich ihn jetzt mal, der wird es wohl nicht gewesen sein. So, und das ist auch rechtsmedizinisch nicht hinterfragt worden. Also man hat die Rechtsmediziner dazu nicht gefragt, wo diese Verletzung entstanden sein könnte. Es gab auch keine rechtsmedizinische Leichenfundortbesichtigung. Also da ist nie ein Rechtsmediziner vor Ort gewesen. Das System in England ist nicht so, sondern das macht dann die Polizei alleine. Es kommt ein Polizist zwar zur Obduktion, aber das ist dann nicht unbedingt der gleiche, der auch vor Ort war und so weiter. Also auch da gibt es vielleicht mal stille Post. Und das sind ja letztendlich auch, ist ja auch nicht so ein medizinischer Sachverstand, wie das bei einem Rechtsmediziner wäre, der dann vor Ort geht. Das heißt, es wurde also gar nicht hinterfragt, wo diese Verletzung entstanden ist. Und dann ist eine Rechtsanwältin auf mich zugekommen aus England und sagte, Mensch, kann denn das sein, dass jemand, der einen Stich in den Hals hat mit der durchtrennten Halsschlagader und so weiter, diesen Weg noch zurücklegt und so weiter. Und dann habe ich mir also die Unterlagen alle geben lassen und habe ein Gutachten gemacht und habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Diese Verletzung kann nicht in der Wohnung entstanden sein. Und das Gleiche hat ein irischer Kollege gesagt. Und gab es noch ein paar andere, sag ich mal, diskussionswürdige Ermittlungsergebnisse, die jetzt unabhängig des rechtsmedizinischen Themas waren. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Prozess neu aufgenommen wurde. Und dazu muss man sagen, die beiden wurden verurteilt. Die saßen schon seit 3-4 Jahren im Gefängnis. Und der dritte, der Angreifer, jedenfalls nach Aussage der beiden, wurde freigesprochen.
Ja.
Wurde auch seitdem nie wieder gesehen. Bis heute. Weg. So. Und dann haben wir letztendlich, gab es also ein Wiederaufnahmeverfahren mit dem Ergebnis, es muss nochmal verhandelt werden. Leider war das zu Corona-Zeiten. Das heißt, ich konnte persönlich nicht nach England. Ja, das ist bis heute ein kleiner fauler Zahn bei mir. Also ich wäre liebend gerne vor dem Old Bailey mal aufgetreten. War damals leider nicht möglich. Trotzdem war das Ergebnis das Richtige, denn diese beiden jungen Männer sind dann freigesprochen worden, weil sie tatsächlich diesen Stich nicht gesetzt haben konnten. Ja. Denn das ist vor der Tür passiert. Das ergaben letztendlich auch die Blutspuren. Und das würde jetzt alles zu weit führen, aber das kann also nicht anders gewesen sein. Und die wurden dann freigesprochen, sitzen bis heute in Polen und sind frei, weil sie für eine Tat verurteilt wurden, die sie nicht begangen haben. Und der Angreifer, der, denke ich, es wahrscheinlich gewesen ist, der ist letztendlich nie wieder gesehen worden. Und juristisch ist ja ganz interessant, was passiert, wenn man den wirklich nochmal findet. Denn es gibt ja den
juristischen... Mord verjährt nicht, ne?
Ja, das stimmt. In Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie es in England ist. Aber es gibt ja den Grundsatz, juristisch, ne bis in idem. Das heißt, niemand darf für eine Tat zweimal verurteilt werden. Und der ist hier für die Tat bereits freigesprochen worden. In der ersten Runde. Also vielleicht kommt es nochmal dazu, dass dieses Verfahren nochmal aufgenommen wird. Ich bin gespannt. Aber das war sicherlich ein herausragender Moment, dass man da zwei Leuten, also dass das dann zu einem Fehlurteil kam, wo wir dann aber nachweisen konnten, nein, das ist letztendlich wir sitzen hier zu Unrecht.
Wir sehen damit auch, was ja Rechtsmedizin bewirken kann, im Guten auch, und wie wichtig diese Profession ist und die Erkenntnisse, die sie im Laufe Ihres beruflichen Lebens bis jetzt schon gewonnen haben. Großartig. Wenn es irgendetwas gibt, ein Missverständnis, das die Öffentlichkeit hat über Rechtsmedizin, das Sie gerne gerade rücken würden, was wäre das?
Also ich empfinde mich nicht hier als Aufklärer oder so, aber was vielleicht noch wichtig ist, einfach mal auch hier zu lassen, auch in diesem Format, wir sind keine Superhelden, sondern wir sind Gutachter, wir sind Mediziner. Und wir sind ein kleines Rad, im weitesten Sinne in der Rechtsfliege, ja. Und wir sind keine Superhelden, wir haben keine Superkräfte. Und der Heiligenschein, der im weitesten Sinne uns mal gelegentlich aufgesetzt wird, das finde ich manchmal als deplatziert.
Sagt mit viel Bescheidenheit Professor Buschmann, herzlichen Dank für diesen faszinierenden Einblick in Ihre Welt, eine ganz wichtige Welt im Bereich der Medizin. Großartig, dass Sie das so mit uns geteilt haben heute. Vielen Dank.
Sehr gern.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.